warum wir uns als Paar so oft auseinanderleben.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
So, wir haben jetzt schon viele Podcasts gemacht und in ganz vielen Podcasts kommen die Leute zu Andrea und sagen, wir haben uns auseinandergelebt. Und wir haben das zum Anlass genommen, mal da drauf einzugehen. Richtig, Andrea?
Genau so ist es. Es ist eine Geschichte, die mir selbst auch auf dem Herzen liegt, weil es so vielen Menschen so geht.
Und total. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr uns zuhört und es euch genauso geht, werdet ihr euch vielleicht auch nicht mehr so alleine fühlen.
Jeder kennt ja so ein bisschen das Gefühl in seiner Beziehung, wenn er da mal drauf schaut, dass er sagt, oh, wir sind schon mal ganz schön in so einem Rad drin. Leben wir uns denn auseinander? Sind wir noch die Einheit, die wir mal waren? Mhm. Die Fragen, die beschäftigen uns natürlich und jeder kennt diese Frage. Mhm. Das ist aber noch kein Problem, richtig?
Das Thema ist eher, dass es mir bewusst werden muss und ich auch tatsächlich eine Veränderung haben will und die kommt halt einfach, es tut mir leid, nicht von alleine.
Wir stellen uns kurz vor, also für alle, die uns jetzt das erste Mal zuhören, wir haben nämlich jedes Mal ganz, ganz viele neue Hörer und Hörerinnen. Schön, dass ihr da seid. Andrea ist Paar- und Sexualtherapeutin und hat im Herzen von München die Beziehungspraxis.
Genau, Indra und ich sind beide Journalisten. Indra moderiert noch im Radio und im Morningshow und wir sind beide auch verheiratet, gell?
So ist genau. Es. Genau, wir so sind ein Paar und ich habe mich gerade gefragt, inwiefern wir uns schon auseinandergelebt
haben. Hast du dich gerade gefragt, Schassel?
Ja, aber das können wir am Ende mal klären.
Ich wollte gerade sagen, das werde ich am Ende nochmal abfragen.
Ja, genau, mach mal.
Okay, wir starten.
Ein ganz normales Paar.
Chris und Steffi sind seit 12 Jahren ein Paar und sind davon 11 Jahre verheiratet. Haben schnell geheiratet und haben auch 2 Kinder im Alter von 11 und 8 Jahren, haben auch schnell Kinder bekommen. Ja? Steffi wollte schon vor Jahren eine Paartherapie machen, was ich interessant finde, vor Jahren, sagt sie dir. Mhm. Aber der Chris war dazu nicht zu bewegen, der wollte es nicht. Gell?
Mhm. Genau.
Wir wissen ja schon, dass es häufig echt lange dauert, ne, bis sich ein Paar zu dir in die Praxis traut.
Ja.
Traut ist eben genau der Punkt. Mhm. Und manchmal ist es dann leider auch schon ein bisschen spät. Wenn nicht gar zu spät. Bei Steffi und bei Chris sieht es zunächst auch schwierig aus, aber.
Genau, aber. Steffi ist diejenige, die das Gespräch übernimmt, als ich die beiden frage, was führt sie denn zu so jemandem wie mir?
Mhm, da fängst du oft so mit diesem Satz an, gell?
Ja, ich mag diesen Satz total gerne, weil er einfach ein bisschen auflockert gleich. Mhm.
Das klingt so ein bisschen auch nach Weihnachtsmann, finde ich.
Oder Onkel Doktor, wo fehlt's uns denn?
Wo fehlt's uns denn?
Genau, und Chris, ihr Mann, lauscht, was Steffi alles gleich am Anfang erzählt. Und sie erzählt nicht wenig, so viel schon mal vorab.
Und von Steffi kommen so Wörter wie Wohngemeinschaft, auseinandergelebt, wenig Zeit zusammen. Gleich in den ersten Minuten geht's damit los und sie wirkt wirklich emotional.
Genau. Chris und Steffi, beide Anfang 40, sehr modisch gekleidet. Ich weiß, das ist nicht so wichtig, aber man kann sich die beiden doch besser vor dem inneren Auge vorstellen.
Mhm. Chris in dunkelblauer Chino-Hose, so gekrempelt, weiße Sneakers, ja, also wirklich weiß, auch so nach dem Winter so weiß geputzte, hellblaues Hemd und dazu eine perfekte Frisur, ohne Gel-Tamtam, sehr dunkle Haare.
Und er ist überhaupt so ein bisschen der südländische Typ, so wie ich ja auch.
Ich bin der südländische.
Nee, kein Scheiß, ich bin, ja, findest du.
Ja.
Zu mir sagen sie mal, ich schaue aus wie ein Kroate.
Ach, Quatsch, ich schon. So ein Schmarrn.
Ich bin eher der Französe.
Ja, das wärst du vielleicht gerne. Jetzt kommen wir mal wieder zu denen hier zurück, ja?
Ja, Steffi passt auf jeden Fall optisch voll zu ihm. Sie ist auch super gekleidet, knielanger Leinenrock, flache Sandalen und so eine weiße Kurzarmbluse. Und es ist ziemlich heiß an dem Tag, ja?
Genau.
Zwar im Sommer.
Wenn ihr euch das Paar jetzt so ein bisschen besser vorstellen könnt, dann erzählen wir nun von ihrer Geschichte, die nicht ganz so schön ist wie dieses Paar auf den ersten Blick. Aber.
Aber.
Alles ging turboschnell und lief wie am Schnürchen.
Die zwei haben sich vor 12 Jahren auf einer Geburtstagsfeier von Freunden kennengelernt, so jeder kannte irgendwie jemanden dort und tauschten sie noch am gleichen Abend die Nummern aus. Und ein Paar wurden sie auch schnell. Also es ging alles ganz flott. Waren sie am Abend noch in der Kiste, haben sie nicht erzählt, gell?
Das hat sie nicht gefragt.
Ja, hat sie nicht gefragt. Entschuldigung.
Sie ticken ziemlich gleich. Beide waren damals so kurz vor 30, wollten Kinder und Familie. Und es hat sich dann auch ziemlich schnell rauskristallisiert, dass es ja zwischen ihnen super passen könnte.
Ja, super. Der Chris ist so ein BWLer, hat einen extrem guten Job bekommen nach dem Studium. Der macht, glaube ich, irgendwie so Merger and Acquisitions in einer renommierten Unternehmensberatung und verdient wirklich viel Geld für sein junges Alter.
Andrea, weißt du, was mir auffällt? Wir haben relativ häufig Unternehmensberater.
Das ist auch nichts gegen Unternehmensberater, aber ihr könnt euch vorstellen, jeder, der einen kennt oder mit einem schon mal zusammen war, der kann sich vielleicht vorstellen, dass das auch ein Klientel ist, bei dem es häufig zu Beziehungsproblemen aufgrund der Arbeitsintensität kommen muss.
Könnte sein,
und das ist einfach ein Grund dafür.
Was sind noch so die Berufe, die zu dir in die Praxis kommen? Unternehmensberater, was noch?
Ich überlege gerade, ob ich da wirklich so ein Klientel habe. Sind schon oft so Ingenieure, die haben natürlich auch eine spezielle Thematik sehr oft. Da geht es sehr oft um Emotionen beziehungsweise um Nicht-Emotionen, um stark Ratio, wenig Emotio. Das ist sehr, sehr häufig so, aber ich will jetzt nicht in so ein Klischee fallen.
Ja,
aber wir haben natürlich damals schon gelernt, fragt die Leute auch immer oder fragt die, was sie beruflich machen. Und ich frage die Leute nicht nur, was machen sie beruflich, sondern ich frage die Leute auch, macht ihnen das, was sie machen, eigentlich Spaß? Weil es hilft mir nichts, wenn einer sagt, er ist Metzger, aber er findet es total blöd. Mhm. Dann kann ich ja nicht auf ihn schließen. Aber wenn jemand sagt, so wie ich bin Paartherapeutin und das bin ich mit Leib und Seele und das merkt man auch, dann ist das natürlich schon etwas, was auch zu mir gehört, ganz stark.
Wir kommen zurück zu dem Pärchen.
Chris checkte auch bereits damals aus, als sie sich kennenlernten, ob Steffi denn sich vorstellen könnte, zu Hause zu bleiben und ihn bei seiner Karriere unterstützen würde und eben so eine klassische Rolle wie ich bleib zu Hause bei den Kindern. Wie gesagt, das ging alles blitzschnell. Steffi konnte es sich vorstellen und nach wenigen Monaten war Steffi schon schwanger.
Da hat sie sich wahrscheinlich auch sehr geehrt gefühlt, weil die meisten Männer, sage ich jetzt mal so, die ich so früher kennengelernt habe, ich habe da jetzt nicht gleich gefragt, würdest du mir ein Kind bekommen wollen? Aber ich glaube, nein, also ich höre das selten, sagen wir mal so, dass Männer gleich am Anfang hier auschecken, so machst du mit mir ein Baby, alles klar, würdest du auch zu Hause bleiben? Das finde ich schon ein bisschen strange, aber gut. Noch verliebt, fasziniert von ihrem Glück und weit entfernt davon, den anderen wirklich zu kennen und einschätzen zu können, kommen die beiden also zusammen. So wie der Anfangszauber ebenso ist und wie so viele Paare hofften, auch die beiden, dass es ewig so weitergehen würde.
Genau. Und in der ersten Schwangerschaft, Steffi wurde dann ja ganz schnell schwanger, arbeitete Chris unaufhörlich und von morgens bis spät abends. Und das wurde natürlich in der Unternehmensberatung auch von ihm verlangt. Er hat auch viel Geld verdient und so läuft es dann auch ganz schnell ab. Und ich habe so das Gefühl, dass die Männer, die sagen, würdest du denn gerne zu Hause bleiben, die für ihre Frau so eine Rolle suchen, dass die auch gleichzeitig damit meinen, sie machen alles, was geht in ihrer Karriere. Dementsprechend ist automatisch eigentlich schon klar, dass die Karriere einen relativ großen Stellenwert haben wird, vielleicht manchmal eben auch einen größeren neben der Familie.
Das macht Sinn, was du sagst. Das macht absolut Sinn, Markus. Und danke, dass du das sagst.
Was ich das sag. Okay.
Im Sauseschritt sind die zwei dann auch in eine Wohnung in München in Schwabing zusammengezogen. Neben Steffis Job in einer Anwaltskanzlei kümmert sie sich um das neue Heim. Ne? Die haben so eine Etagenwohnung bezogen und macht es ihnen einfach total heimelig, was wir Frauen ja dann doch gerne öfter mal machen.
Ja,
so mit Kistchen und Dekoration und hier
ja
noch ein
schön.
Möbelstückchen und da noch. Schön.
Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, ich finde es wichtig, aber Steffi ist nicht Anwältin in dieser Kanzlei, sondern so, wie nennt man das, Anwaltsgehilfin.
Ja.
Also das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn sich jemand fragt, warum hat die denn bereitwillig gesagt, sie bleibt zu Hause oder so. Ne? Steffi hat also wahrgenommen, auch schon zu dem Zeitpunkt, dass ihr Chris viel unterwegs war und vor allem im Rahmen dieses Jobs auch eine Menge Reisetage hatte. Die haben ja immens viele Reisetage. Und auch an den Abenden gar nicht selten mit Kunden beim Essen saß. Ja, das auch gehört auch zu diesem Job. Aber ihre Verliebtheitsgefühle, die ja wahnsinnig stark waren und die Aussicht auf das bevorstehende Familienglück, haben sie einfach auch auf die Geburt hinfiebern lassen und auch vielleicht mehr Geduld aufbringen lassen als gesund gewesen wäre.
Ich glaube, sie hat das einfach noch nicht so ganz realisiert, ganz am Anfang. Ne?
Genau, genau.
Ja, das ist auch schwer zu realisieren, wenn, vor allem wenn in der nahen Zukunft so viele Meilensteine kommen.
Jetzt kommt, genau.
Weißt du, dann ist das schwer.
Da passiert ja auch so wahnsinnig viel.
Da passiert so viel.
Nee, und das ist jetzt, ihr werdet sehen, genau das ist auch Teil des Problems.
Mhm. Steffi hat jedenfalls gedacht, ach, das wird sich schon alles irgendwie einspielen. Ich denke, so denken viele Menschen. Na, man macht das so ganz unbewusst, gerade zu Beginn einer Beziehung.
Ja klar, das wird sich dann schon alles wieder ändern, wenn auch erstmal, das mit der Arbeit auch, weißt du, so das Schwierige, wenn der so viel arbeitet. Aber wenn das Baby erstmal da ist, dann läuft's schon. Dann wird der Fokus schon wieder auf die Familie gerückt werden. Vielleicht.
Genau, und das sind nämlich diese gefährlichen, wie ich immer sage, Wenn-Dann-Sätze. Wenn ich erst in Rente bin, dann gehe ich auf Reisen. Und die Frage ist, ich kenne auch tatsächlich in der Familie einen Fall, der war 3 Monate in Rente und dann fiel er um. Also für immer um. Ich wollte das nur sagen, wenn ich dann endlich mir das mal leisten kann, dann.
Genau, wenn das Kind kommt, dann werden wir schon die glückliche Familie
wenn
werden.
Wenn ich erst in Rente bin, ihr kennt es bestimmt, dann klebe ich endlich die Fotos ins Album.
Wenn ich endlich in Rente bin, werde ich unsere ganzen Familienfilme endlich mal schneiden.
Ja, siehst du,
machst du nie. Hast du gesagt.
Doch.
Der erste Sand im Getriebe.
Steffi wünscht sich verständlicherweise, dass Chris an diesen Vorsorgeterminen beim Gynäkologen mit dabei ist, was aber aufgrund seines Arbeitseinsatzes meistens nicht klappt und bei Steffi trotz allem Verständnis einfach zu Frust führt.
Chris macht Steffi in der Schwangerschaft einen Heiratsantrag, den nimmt sie an. Und Steffi ist es, die innerhalb der verbleibenden Zeit bis zur Geburt eine kleine Feier organisiert mit Freunden und der Familie.
Kleiner überschaubarer Rahmen, aber völlig ausreichend für so eine Feier. Wir haben auch nicht so eine große Feier gemacht, gell?
Nee, das haben wir, glaube ich, in einem Podcast auch schon mal erzählt.
Wir haben schon mal gesagt, Gründe.
Wir haben geheiratet. Nee, ich bin ja schon mal geschieden. Ich habe mir dann gedacht, als wir geheiratet haben, ach komm, jetzt geben wir nicht so viel Geld aus, weil ich weiß ja nicht, ob es klappt. Und wir haben gesagt, wir holen das irgendwann mal nach und dann laden wir euch alle ein.
Wenn wir in Rente sind.
Dann, genau.
Steffi hat mir erzählt, dass sie zu Beginn einiges an Bitten um Unterstützung an ihren Chris auch herangetragen hat. Aber dieser hat oft gesagt, ich weiß wirklich nicht, wie ich das auch noch neben der Arbeit schaffen soll. Und so beginnt auch ganz leise der Leidensweg von Steffi.
Es geht so Step by Step, ne?
Ja, ganz leise und schleichend.
Aber trotz aller Traurigkeit akzeptiert sie Chris Verhalten und hofft, dass nach der Geburt alles besser werden wird. Ne? Wenn das Kind erstmal da ist, dann. Mhm. Obwohl sie frustriert drüber war, ja, dass er aus ihrer Sicht heraus so gar nicht anerkannte, was sie alles so geleistet hat.
Und aus seiner Sicht war er enttäuscht darüber, dass die Steffi seinen Arbeitseinsatz, der in seiner Definition oder irgendwie auch in einer objektiven Definition für die Familie gilt, gar nicht so würdigte, ja? Weil er ist ja der Versorger.
Okay, das ist der Klassiker und über den kann man auch immer wieder sprechen, weil der tangiert ja fast jede Beziehung irgendwann, wo Kinder auftauchen und das sind ja doch einige. Und beide sind mit sich jeweils so beschäftigt, dass sie den Einsatz des Partners an der ganzen Geschichte gar nicht mehr erkennen können vor lauter um sich selbst kreisen.
Wir haben übrigens auch einen Podcast in Planung, wir bekommen ein Baby und wir erzählen euch all die Dinge, die euch niemand erzählt.
Ja.
Steffi hat sich damit geholfen, ja, in die Welt des Nestbaus zu fliehen, also die Einrichtung des Kinderzimmers, ne, mit ganz vielen Details und dann auch der restlichen Wohnung. Da hat sie ganz viele Sachen eingekauft und hat sich riesig auf das Baby gefreut.
Und nebenher, wenn der Chris dann da war, dann lernten sich die beiden ja auch erstmal so näher kennen, weil wie gesagt, die ging ja alles ganz schnell und simsalabim. Und als Paar hatten sie ja auch gar nicht so viel Erfahrung miteinander und sofort waren die Milestones am Himmel.
Mhm. Beim nächsten Kind wird alles anders.
Fast genau ein Jahr nach dem Kennenlernen und auf der Geburtstagsfeier, da, von der wir vorher erzählt haben, kommt dann das erste Kind, eine Tochter, zur Welt. Gott sei Dank, war es kerngesund und von Anfang an ein Sonnenschein.
Das Leben der beiden geht so weiter, wie es begann. Chris arbeitet, kommt abends spät nach Hause, ist auf Dienstreisen, während Steffi ja die klassische Hausfrauenrolle angenommen hat und Mami ist. Was ja auch in Ordnung ist, ne? Also wenn man sich dafür entscheidet, finde ich das völlig legitim.
Die Paarbeziehung, die konzentriert sich auf das Wochenende, wenn er dann da ist. Ja? Und den der Chris aber auch auf den Laptop dann zur Hand nehmen muss und noch irgendwas tun muss, E-Mails schreiben oder irgendwas vorbereiten. Und auch das ist ja aus Chris' Sicht völlig normal. Und er muss halt so viel machen, weil sonst klappt's nicht. Und dann wäre es für alle schwierig. Er fühlt sich da ja auch völlig legitim in der Verantwortung.
Ja, du hast vorhin dieses Wort gesagt, Versorger.
Mhm. Der Versorger, genau.
Der Versorger, ja.
Das ist ja nicht nur aus Chris' Sicht verständlich, sondern auch aus unserer Sicht, wenn wir jetzt von außen draufschauen oder die Vogelperspektive einnehmen. Aber jetzt kommt natürlich die Sicht von Steffi und vielen anderen, die in der Rolle von Steffi sind, dazu. Und da ist das dann nicht unbedingt so, dass das Verständnis überbordet.
Total, da passieren dann Dinge wie sonntags alleine spazieren gehen müssen.
Genau.
Oder Steffi geht auch oft allein mit ihren Eltern, weil der Chris ja ganz dringend am Londoner Projekt irgendwas fertig machen muss. Und schließlich stehen ja demnächst auch die Beförderungen an oder die Boni-Verhandlungen. Alles aus seiner Sicht mega wichtig.
Und Steffis Vater, das ist auch ein wichtiger Punkt, findet seinen Schwiegersohn super fleißig. Und als Unternehmer, der er ist, also der Vater, beeindruckt ihn das auch total. Steffis Mama kennt es selber nicht anders, als es ihre Tochter erlebt. Ne? Also das heißt, von ihren Eltern wird sie da total supported.
Mhm. Die finden das in der Rolle, in der sie ist. Ja,
in
genau.
der Rolle, in der sie ist. Mhm. Und die finden ihren Schwiegersohn einfach einen Traum.
Perfekto. Mhm.
Ja, perfekte halt.
Perfekto.
Und aus meiner Erfahrung ist es dann so, dass allmählich und sukzessive Groll entsteht. Also auf der Seite von Steffi. Und dieser Groll, wie ich das immer nenne, der findet wie auch immer seinen Weg immer zum Partner zurück. Denn unbewusst machen wir halt einfach gerne den dafür verantwortlich. Weil, wenn er denn dann anders wäre, dann würde es mir auch besser gehen.
Ich habe die ganze Zeit so ein Bild vor Augen von der Steffi, wie sie Wochenende für Wochenende alleine morgens auf dem Spielplatz sitzt.
Ja, und es gibt es ganz, ganz oft, Indra. Ganz, ganz oft.
Aber trotzdem haben die beiden auch schöne Momente, schöne Zeiten. Auch wenn die Paarzeit, also deren Quality Time, so hast du es mal so gesagt, Andrea, gell? Mhm. Wenn die stark limitiert ist, dann macht die junge Familie ja regelmäßig Urlaub auf Kreta. Und inzwischen kennen sie auch das Hotel gut und gerade mit Kleinkind ist es perfekt da. Und sie lassen sich den Wind um die Nase wehen, trinken Wein und erholen sich. Und Steffi sagt, dass es sich für sie anfühlt, wie die Zeit ganz zu Beginn unserer Beziehung. Und sie denkt sich, wenn es vorbei ist, bald kommt ja der nächste Urlaub. Wenn, wenn, wenn.
Und der Christi gibt sich auch super Mühe im Urlaub. Ne? Sein Handy oder ein Laptop im Urlaub nicht so oft zur Hand zu nehmen. Natürlich ist der Laptop dabei. Jedenfalls geschieht es in der raren Zeit auf Kreta, dass Steffi wieder schwanger wird. Ne? Man hat ja ein bisschen Zeit. Zu zweit.
Also das sind Effizienzspezialisten.
Ja, Unternehmensberater halt, Markus. Ja.
Perfekto.
Ich möchte vielleicht der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass die beiden ungefähr ein Jahr nach der Geburt der Tochter auch aus dieser Schwabinger Wohnung heraus sind und ein Haus gekauft haben.
Milestone.
Ja, Milestone Number 15 in einem Neubauviertel. Und inzwischen ist es auch bezogen und wieder hat Steffi sich um alles gekümmert. Aber sie sagt, es macht ja auch Spaß. Warum erwähne ich das? Weil diese Milestones, wie Markus sie nennt, so gut ablenken können, immer was zu tun ist. Mhm. Und das ist der Grund, warum man sich dann manchmal auch nicht mit sich selbst auseinandersetzen kann oder auch muss.
Alles ist wie vorher auch, nur anders.
Die Hoffnung, dass beim nächsten Kind alles anders wird, zerschlägt sich dann natürlich auch schnell. Wie ihr euch denken könnt, ging es genauso weiter, wie es vorher war.
In der ersten Sitzung bei dir, Andrea, haut Steffi schon schnell die Themen raus. Mhm. Seit der Geburt des zweiten Kindes haben wir keine Sexualität mehr und leben mehr wie Freunde zusammen. Erwähnenswert ist auch noch, dass Steffi seit den Schwangerschaften immer wieder Schmerzen hatte, und zwar in den Gelenken.
Genau. Sie sagte, hauptsächlich in der Hüfte, aber auch teilweise in den Knien, habe das aber abklären lassen und sei auch zu vielen Ärzten gelaufen, die nicht wirklich etwas Gravierendes finden konnten. Und vom körperlichen Wohlbefinden war sie weit entfernt. Nach außen aber sieht alles perfekt aus, wie so oft.
Das zweite Kind ist ein Junge. Steffi sagt, der kleine Bub war ein absolutes Schreikind. musste also extrem viel herumgetragen werden.
Das ist natürlich schon eine ganz besondere Belastung, ja. Muss man mal ganz klar sagen. Mhm. Unabhängig davon, dass eine Frau schon mit zwei Kindern unterm Haushalt, unterm Haus viel zu tun hat, muss man mal ganz klar sagen. Ja.
Dafür nicht bezahlt wird, keine Anerkennung bekommt.
Ja, richtig. Und ein Schreikind ist schon wirklich was ganz Schwieriges, weil das raubt dir wirklich den Schlaf.
Ja.
Und jede Sekunde der möglichen Entspannung ist damit komplett nicht da.
Vor allem, ich erinnere mich, du dich bestimmt auch, Andrea, und ihr euch auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Kinder habt. Wenn fremde Kinder schreien, ist das gar nicht so ein Stress. Aber ich erinnere mich noch, in was für einem Stressmodus ich war, wenn unsere Kinder geschrien haben.
Da haben wir oft drüber gesprochen, ja.
Das hat bei mir wirklich körperliche Schmerzen ausgelöst. Das hat mir wehgetan. Ja, genau. Und wenn man sich dann überlegt, du hast ein Schreikind, jetzt nochmal so Schreikind, wie lange schreit ein Schreikind so in der Regel?
Also ich bin da Profi. Es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Das muss ich wirklich sagen. Wenn ich 10 Sätze am Tag mit meinem damaligen Mann wechseln konnte, dann war das viel. Das geht wirklich an die Substanz. Heute lache ich natürlich drüber, der Junge ist jetzt groß und alles, aber in der Zeit, ich hab nächtelang geheult, weil ich nicht wusste, was ich noch tun soll. Du drehst durch.
Jeder, der zwei Kinder hat, weiß ja schon, was passiert, wenn das zweite Kind plötzlich kommt. Da denkt man, die Belastung ist dann doppelt so viel. Nein, die ist noch viel höher als doppelt so viel.
Das potenziert sich ganz komischerweise. Ich weiß auch nicht, warum.
Jetzt kommt aber noch dazu das Schreikind.
Ja.
Das heißt, das ist wirklich eine Belastung vom anderen Stern, muss man ganz klar sagen.
Ich denke, bei einem Kind hat immer einer von beiden noch mal so ein bisschen Zeit für sich. Bei zwei kleinen Kindern bist du ja im Dauerlaufmodus. Und wenn du dann, wenn eins davon ein Schreikind ist, wie kriegt man sowas in den Griff, Andrea?
Also ich habe mir immer so, kennt ihr so wie Donald Duck, der läuft doch da immer so im Kreis auf diesem Teppich, weißt du, und der geht doch immer mehr in die Rille, immer mehr. Jetzt habe ich dann irgendwann im Parkett so Schleifspuren. Und ganz ehrlich, du kannst ganz viel machen. Du kannst Osteopathie, das kann sein, dass der eine Geburts, irgendwann Atlaswirbel oder Blähungen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Boah, also hart.
Es vergeht dann irgendwann. Irgendwann hört es auf.
Ja. Irgendwann hört es dann auf. Also keiner schreit 25 Jahre lang.
Genau. Keiner schreit 25 Jahre.
Auf jeden Fall springe ich wieder zurück in eure erste Sitzung. Als die Steffi das alles erzählt hat, hat der Chris nur so ruhig zugehört und die Steffi sprechen lassen. Und Andrea, du hast den Chris aber in das Gespräch dann mit einbezogen und wolltest auch von ihm ein bisschen was hören und hast dann erfahren, dass er vor ungefähr 3 Jahren mal allen Mut zusammengenommen hat, um mit Steffi über ihre Ehe zu reden. Mhm. Ne? Und da waren aber bereits schon 5 Jahre ohne Sex vergangen.
Ja.
Ne? Und er wenig Sex, so gut wie keinem vernachlässigbar.
Ja, genau.
Und er war zu dem Zeitpunkt auch zunehmend frustriert, hat er gesagt. Richtig, der Chris?
Ja.
Und er sprach von seiner Brüderchen-Schwesterchen-Beziehung mit der Steffi in diesem Gespräch.
Ja.
Und dann hat er den Zeitpunkt um die zweite Geburt herum als eine Art Bruch beschrieben. Und dir dann auch erzählt, dass er damals begann, sich mehr und mehr zurückzuziehen. Vorwiegend erstmal innerlich und schleichend und irgendwie, ja, hat er dann resigniert.
Ich glaube ja, dass es auch schwer ist, aus seiner Sicht in diese sich so extrem plötzlich veränderte Welt einzutauchen. Ist er nie da oder wenig da, wenn sie es auch ihm nicht beschreiben kann, weil ja auch nicht so viel Zeit ist.
Genau, ich höre dann auch immer mal so Sätze wie, wissen Sie, manchmal kommt es mir vor, als wenn mein Mann ein Gast wäre. Also der ist ja auch viel, ich habe es gesagt, mit Reisen unterwegs. Also der ist manchmal auch die halbe Woche nicht da oder die ganze Woche. Von Montag bis Donnerstags ist er dann auf dem Einsatz. Das heißt, der kommt dann irgendwann freitags mal daher, hat dann noch sein Wochenende. So, und da kommt der jetzt in ein Running System sozusagen. Ja,
genau.
Das heißt, der möchte eigentlich da mitwurschteln, aber im Grunde genommen läuft das alles. Das
ist ein Fremdkörper.
Ja, so ein bisschen. Also Gast ist jetzt noch freundlich ausgedrückt, aber ich meine, Gast zu sein in seiner Ehe oder in seiner Familie, das ist ja nun jetzt auch nicht gerade was Schönes. Ja, und Chris ist der introvertierte Typ, der antwortet, wenn man ihn direkt anspricht, aber von sich prescht er nicht so wirklich vor. Und ich guck dann aber immer auch gerne, ist das jetzt wirklich Höflichkeit, ist das wirklich er oder ist es manchmal auch, ich gebe die Verantwortung ab. Also wenn der andere redet oder den Redestab hat, dann muss er ja auch nicht so viel tun. Und ich habe dann Folgendes gemacht, ich habe gesagt, wollen Sie mir mal erzählen, wie Sie sich eigentlich vor 12 Jahren kennengelernt haben? Und das ist eigentlich immer eine ganz gute Intervention, weil die dann zurückgehen. Und die gehen auch emotional zurück in das Gefühl. Mhm. Und das ist so wichtig. Und du siehst selber, du lächelst jetzt schon gerade. Wir gehen automatisch mit dieser Familie. Und plötzlich hebt sich die Stimmung und wir sind emotional gefühlt wieder in dieser Zeit.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich finde, das sollte jeder regelmäßig machen.
Ja.
Immer mal so überlegen, weißt du noch, damals, wie wir uns kennengelernt haben? Keiner muss müssen, aber reden sollte man. Warst du überrascht, als du erfahren hast, dass Chris und Steffi wenig bis ja gar keinen Sex mehr haben und das schon ungefähr seit ja so 6 Jahren oder so, ne, seit der Geburt des letzten Kindes?
Nö. Also ganz klar nein, ohne despektierlich klingen zu wollen, aber das ist wirklich mein täglich Brot. Und in den meisten Fällen ist das ja ein schleichender Prozess. Also ich höre das so oft und es wird sozusagen immer weniger und oft stellt sich die Sexualität dann ganz ein. Und bis die Menschen zu uns oder jemandem wie uns kommen, vergehen einfach ganz oft wirklich viele Jahre.
Und es wird auch viel zu wenig oder vielleicht sogar gar nicht darüber gesprochen und dann dümpelt es so dahin. Und was natürlich auch daran liegt, dass der Chris eher so ein konfliktscheuer Typ ist. Mhm,
ja.
Und man nicht gut mit ihm diskutieren kann, sagt die Steffi zumindest.
Genau. Er sagt von sich aber auch, dass er sehr harmoniebedürftig sei. Und sie beschreibt er als doch sehr emotional und impulsiv, wobei sie auf mich so nicht wirkt. Und jetzt sind wir vielleicht bei so einer Art emotional flexibel, wie Indra sagen würde.
Emotional flexibel. Sind wir nicht alle mal emotional flexibel? Das ist lustig, gell? Für uns Frauen ist es häufig so, dass wir dringend was loswerden wollen, was uns auf dem Herzen liegt.
Ja.
Und das machen wir deswegen, weil wir die Beziehung verbessern wollen. Mhm. Und für unser Gegenüber ist das dann mitunter manchmal ein Angriff. Aber wir meinen das gar nicht so. Wir wollen ja nur Verbesserung. Und das, ja, das clasht dann manchmal.
Ja, einfach. Aber muss man denn für so eine Verbesserung das alles 5-mal sagen?
Ja, wenn der andere nicht reagiert, schon.
Weißt? Und wenn der reagiert auch?
Ja, meistens reagiert er ja nicht.
Ach so.
Ja.
Genau. Haben wir kurz einen Einblick in unsere Welt?
Ja, genau. So, ihr lieben Hörer und Hörerinnen. Und nun kommen wir leider zu dem Punkt, als das Paar dann erst und endlich zu mir oder jemanden wie mir kommt. Wie so oft so schade, denn vielleicht hätte es gar nicht so weit kommen müssen. Aber vielleicht muss es auch sein.
Es war Weihnachten, also letztes Jahr, das vergangene Weihnachtsfest, an dem herauskam, dass Chris fremdgegangen war.
Ich habe für mich drauf gewartet.
Was hast du gedacht? Wer zuerst fremd geht, sie oder er?
Ja. Na, der Chris, sie immer als Möglichkeit, sonst wäre sie vielleicht gewesen, aber sie hat natürlich nicht so viel Möglichkeiten mit 2 Kindern. Er hat ständig Möglichkeiten, ist ständig unterwegs, ist immer weg in der Arbeit. Es ist doch ein Klassiker, oder? Oder ich frage dich, Andrea, wie viel ähnliche Geschichten, die, was das Umfeld angeht, ähnlich gelagert sind, passiert genau das andere, dass die Frau mit 2 Kindern und zu Hause zuerst fremd geht. Wie oft passiert das? Nicht so oft, richtig? Wäre jetzt meine Prognose.
Doch, mit dem Brief, mit dem Briefträger.
Also du meinst, die Frau geht fremd?
Ja.
Ach so, nee, nicht so oft. Aber es kommt auch drauf an. Also ich sag mal so, ich würde das Ganze stark abhängig davon machen, wer aus der Sexualität aussteigt als erstes. Weil das ist ja wichtig.
Soll ich mal, wir haben eine Frau als Briefträger. Jetzt bin ich gerade, habe ich gerade drüber nachgedacht.
Ich habe mich schon gewundert, weil ihr habt gar nicht reagiert auf den Briefträger. Ja. Liebe Grüße, Gabi, wenn du diesen Podcast hörst. Ich glaube, dass die Frauen in dieser Rolle, in dieser Hausfrauenrolle, das vielleicht nicht so häufig tun, weil sie abhängig sind.
Ja, klar.
Logischerweise.
Deswegen meine ich das.
Ja.
Sie sind zeitabhängig, haben nicht so viel Zeit und sie sind auch noch finanziell abhängig.
Finanziell abhängig, ja, genau. Okay, zurück zu besagtem Weihnachten. Steffi erzählt, dass sie schon die Zeit vorher gemerkt hat, dass da irgendwas anders war. Das hatten wir auch schon mal im Podcast, dieses Gefühl, da stimmt was nicht.
Mhm. Und es kam am Weihnachtsabend dann tatsächlich zu einem Gespräch zwischen den beiden, als alle im Bett waren. Steffi räumte noch die Getränke und Gläser weg und so von Weihnachten und er hing irgendwie am Handy, was sie schon länger beobachtet hatte.
Ja, und dann kam so der Klassiker, sie fragt dann, mit wem schreibst denn du da eigentlich? Ja, und dann kam eins zum anderen, um es kurz zu machen, er hat es dann ziemlich schnell gestanden, dass er sich seit einiger Zeit mit jemandem treffen würde.
Das saß erstmal. Aber dann passierte das, was in so vielen Fällen geschieht.
Endlich reden sie miteinander.
Und zwar redeten sie plötzlich. Und sie redeten. Und zwar die ganze Nacht durch. Zumindest an diesem Abend. Es war auch lange überfällig, ja. So sagten es die beiden, die auch in der Sitzung drehen, richtig?
Wisst ihr, genau so ist es wirklich in der Praxis ganz oft. Ich habe es ja schon x-mal gesagt, die Paare reden zu wenig. Und vor allem nicht über das wirklich Wichtige, sondern nur auf ihrer operativen Funktionsebene, wie ich immer sage. Wer holt wann die Kinder ab? Was essen wir morgen? Wo wollen wir in den Urlaub hin?
Nicht, dass das jetzt unwichtige Dinge wären, ja, aber eben nicht nur darüber reden. Es ist genauso wichtig zu erfahren, wie geht es denn dem anderen wirklich?
Genau, es gibt auch viele Paare, die kaum Zeit miteinander verbringen, die dauernd mit Freunden in den Urlaub fahren oder jedes Wochenende Freunde einladen. Mhm. Das ist alles schön und gut, aber auch da muss man dann gucken, dass man selbst oder das Paar an sich selbst nicht zu kurz kommt. Mhm.
Und an diesen Stellen in den Sitzungen, wo die kommen mit so einer Affärengeschichte oder so, dann denke ich immer, offenbar hat es bei dem Paar so einen Wake-up-Call gebraucht. Das klingt jetzt vielleicht despektierlich, das meine ich so nicht, aber ich spreche das auch nicht aus, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich auch schon eine ganz gute Klienten-Therapeuten-Beziehung habe. Und gar nicht selten kommen die Leute sogar selbst drauf, dass sie sagen, wissen Sie, wenn es nicht so schlimm wäre, würde ich drüber lachen können, aber wir hätten nie diese Gespräche geführt, wenn nicht dies oder das passiert wäre.
Wie reagieren die denn dann, Andrea? Also ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor, wenn ich jetzt als betrogene Ehefrau hören würde, dass ich das jetzt offenbar gebraucht habe.
Ja, aber und da bin ich jetzt auch da und sage, Therapie bedeutet auch in den Spiegel zu schauen. Natürlich alles zu seiner Zeit und auch in homöopathischen Dosen. Aber ganz viele Therapieverläufe mit Affären oder aufgedeckten Affären bleiben immer oder für immer in ihrer Verletzungs- und Schuldrolle, also Opfer-Täter-Bewertung hängen. Also du hast mir das angetan, du bist schuld. Die kommen da nicht mehr raus. Und ich finde nicht, dass das unbedingt zwangsläufig so sein muss. Auch wenn es sich wirklich um eine ganz schlimme Krise und eine ganz, ganz schlimme Verletzung auch handelt.
Heilt die Zeit da alle Wunden? Mal so, oder?
Also ich persönlich bin kein Freund von diesem Satz. Und zwar gar nicht, weil ich sage, die Zeit alleine heilt keine Wunden. Also die Frage ist ja immer, was tut man in dieser Zeit? Ja, also ich sag jetzt mal, wenn ich mir meinen Finger dann einbandagiere und so weiter und mich um ihn kümmere, dann heilt die Zeit natürlich und der Finger. Aber wenn ich nichts tue und immer wieder daran rumreiße, dann hilft mir die Zeit alleine auch nichts. Und das sage ich den Leuten auch. Einfach nur abzuwarten, das reicht nicht aus.
Aber dann ist die Beziehung wahrscheinlich auch durch oder schwer belastet, sodass es gar nicht mehr gut wird.
Ja, vor allem finden die ja auch keinen Frieden. Also auch nicht durch eine Trennung. Du musst dir ja immer vorstellen, ich sag, weißt du, niemand muss ja mit dem Partner zusammenbleiben, der einen so schwer verletzt hat. Und das ist ja auch keine Schwäche oder so, wenn ich sag, ich komme da nicht drüber hinweg.
Na klar.
Aber wenn ich mit ihm zusammenbleibe, dann muss irgendwann der Punkt der Vergebung kommen, sonst finde ich ja auch selber keine Ruhe. Und wenn ich mich von ihm trenne auch, weil das ist meine Meinung. Ich habe ja sonst immer einen Groll mit diesem Menschen, ob ich in der Beziehung bin und ihn jeden Tag sehe oder ob ich jeden Tag an ihn denke.
Genau. Auf jeden Fall ist es bei den beiden jetzt so, dass sie darüber reden, wie ihre Rollenverteilung eigentlich ist.
Ja.
Er ist der Workaholic und sie ist Hausfrau und Mutter.
Und dazwischen wenig Kontakt als Paar. Mhm. Partnerschaft neu erfinden.
Natürlich erfinden wir das Rad nicht neu, aber für die beiden braucht es dringend ein Umdenken und auch ein Handeln. Die brauchen jetzt wirklich Quality Time und zwar ganz zackig.
Das glaube ich, also das heißt Paarzeit.
Andrea fragt die zwei, was sie denn unter Quality eigentlich verstehen. Und das sind Dinge, die gar nicht so ausgefallen sind. Wandern, Sauna, Theater, Kino, Konzerte. Das würde ich jetzt mal sagen, würden wahrscheinlich viele Menschen so beschreiben. Ne?
Ja, genau. Und ich frage mich, warum manchmal Paare so marginale Dinge über Jahre nicht besprechen? Die sind so in ihrem Funktionsflow, weil ich erlebe das ja total oft so, dass da eigene Bedürfnisse irgendwie immer außen vor bleiben oder ich weiß es auch nicht. Das muss oft erst wirklich so einen Donnerschlag geben, bis die dann da rankommen und sagen, ja, wir haben ja eigentlich auch gar nichts miteinander gemacht und denk mir, Wahnsinn, also eigentlich Wahnsinn.
Und dann sind sie auch gleich in Aktion gegangen.
Ja.
Und haben mit seinen Eltern oder mit Chris' Eltern geredet und die können dann ab und zu auch die Kinder nehmen und er hat auch zwei Schwestern, die sich zur Kinderbetreuung dann angeboten haben und das auch gerne tun würden. Und da ist dann jedem geholfen.
Ja.
Also schon eine Win-Win-Situation. Aber auch wenn man jetzt überhaupt keine Verwandte in der Nähe hat, dann lohnt sich ab und zu mal eine Auszeit als Paar zu nehmen. Wir haben euch schon mal erzählt, dass wir nach Paris gefahren sind. Das ist ganz einfach und ganz schön.
Ja, es war wirklich total. Wir waren zwei Tage in Paris und ich kann euch sagen, wir zehren Wochen davon.
Voll.
Wobei es auch so ein, zwei Kipppunkte gab es dann schon auch mal. So, wenn man da auf einmal so zu zweit.
Was denn?
Wie im Restaurant.
Ach so.
Da haben wir mal kurz so ein bisschen rumdiskutiert,
ja, aber das war nur ganz cool. Nur weil da die ganzen Kellnerinnen halb nackt waren und meine Brille war kaputt und ich konnte sie nicht sehen.
Ja, der Markus war total sauer. Und dann wollte er mich ins Moulin Rouge schleppen.
Ja, logisch.
Und ich so, hallo, ich bezahle doch kein Vermögen dafür, dass ich mir halbnackerte Frauen anschaue, die besser in Shape sind als ich. Ich glaube, es hackt.
Nur kein
Neid. Nein, Spaß. Aber es war sehr teuer. Naja. Sind wir nicht reingegangen. Egal. Kommen wir zurück. Wir verplappern uns.
Genau, und sie haben es auf jeden Fall ausgemacht, dass sie alle 14 Tage ein Paarabend machen wollen. Und zwar im Wechselmodell. Einen macht er, also plant er, und einen sie mit Überraschung und so und allem drumherum. Und so ist dann einmal jeder im Monat dran. Und das sollte schon möglich sein, gell?
Was ich eine ganz schöne Idee finde, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist zu sagen, komm, wir gehen essen. Einmal organisiert der eine.
Finde ich auch gut.
Ein Restaurant, wo wir noch nicht waren.
Oder
halt, wo wir gerne hingehen. Oder und einmal der andere, ja, zum Beispiel. Zum
das
Beispiel.
Ist eine super Idee.
Und ich möchte auch hier hervorheben, dass unser Paar durch ihre neue Art zu reden auch über Themen spricht, die bisher bewusst oder unbewusst ausgeklammert wurden. Weil das hat am Anfang, und das ist wirklich etwas, das schafft nicht jedes Paar, viel Überwindung gekostet, weil es für beide was völlig Neues war.
Total.
Aber mal angenommen, ich bekäme jetzt die Aufgabe, also ich versetze mich jetzt in die Steffi, plötzlich über tiefere Themen sprechen zu müssen, über mich und meine Gefühle, wenn ich es nicht könnte, dann kann ich mir vorstellen, wie schwer das auch sein muss, ne? Also wenn man das auch jahrelang nicht gemacht hat.
Ja, und das liegt sicher auch einfach daran, Indra, dass du es A, gelernt hast, du kennst es und es fällt dir daher nicht schwer. Jetzt kenne ich dich ja auch schon ein bisschen besser, dass ich weiß, du wärst jetzt ein Mensch, da muss man nicht erst ein Warm-up machen, 3 Stunden lang. Aber wenn der andere sich nicht vertrauenswürdig verhält mit dieser Offenbarung, die ich ihm schenke und blöd reagiert oder mich vielleicht verlacht, dann finde ich, wird es auch schwierig und dann zieht man sich auch zurück. Und das ist ganz oft bei den Paaren so, wenn die dann nach 10 Jahren zu mir kommen, ist da schon so viel passiert. Und dieses, ja, öffnen sich halt mal und reden sie halt mal, machen sie mal ein bisschen Deep Talk, das ist dann leichter gesagt als getan.
Fürs Erste hast du dann Steffi und Chris übrigens die Kommunikationsbrücke vorgeschlagen.
Super cool übrigens,
ne? Erzähl doch mal kurz.
Da geht's drum, am Rücken an Rücken zu sitzen und zu reden und Dinge zu erzählen. Deep Talk ist, ich offenbare dir etwas, von dem ich nicht weiß, wie du damit umgehst. Ich mute mich dir zu mit meinen Gefühlen.
Genau, und was hilft diese Rücken-an-Rücken-Nummer? Hilft so, dass man erstmal gar nicht in Aggression verfallen kann, sondern man fängt an, ohne dass man den anderen sieht, darüber zu erzählen. Und es hilft total, dabei ruhig zu bleiben und auch wirklich viel zu erzählen.
Ohne Augenrollen, die man ja nicht sieht.
Genau, weil du sie nicht siehst. Du siehst die Mimik nicht, du siehst die Gestik nicht. Du kannst dich konzentrieren auf das, was der andere sagt und was das Gesagte mit dir macht.
Chris und Steffi machen das auch. Die finden das erstmal ein bisschen komisch.
Rücken an Rücken.
Sitzen Rücken an Rücken in der Küche. Später sitzen dann auf dem Ehebett zusammen Rücken an Rücken, weil es in der Küche dann doch ein bisschen unbequem war. Und Chris erklärt Steffi, warum er fremdgegangen ist, was ihn dazu getrieben hat. Und Steffi kann das tatsächlich nach vielen, vielen Stunden verstehen. Und am Ende des Tages, ja, wäre es ihr vielleicht früher oder später genauso gegangen. Sie sagt das dann auch, ja, dass sie also auch schon mal drüber nachgedacht hat, mit Freundinnen mal drüber gesprochen hat, wie ist denn das bei dir so. Deswegen war für die beiden das Fremdgeh-Thema dann kein so ganz großes mehr. Die Steffi hat das, weil er es eben so gut erklärt hat, relativ gut wegstecken können.
Super.
Also sie sind nicht in dieser Schuld, du hast mir das angetan, Nummer hängen geblieben, sondern es ist ihnen relativ schnell klar geworden, dass sie ohne diesen Wake-up-Call wären sie wahrscheinlich immer noch nicht in eine Paartherapie gekommen. Und deswegen sind die zwei ein super Beispiel dafür, dass wir einfach auch nicht als perfekte Partner vom Himmel fallen, wie ich immer sage, sondern erst im Laufe unserer Beziehungen zu guten oder passablen Partnern werden. Und das gilt für alle Beziehungen, weil wir durch die Fehler, die ja eigentlich eigentlich keine sind, auch ganz viel lernen. Und dieses Paar hat es geschafft, über ihren Schatten zu springen, weil sie es wollten. Und das erfordert wirklich Mut.
Finde ich total super. Ich muss noch mal ganz kurz auf den Podcast verweisen.
Ja. Haben wir lange drüber gesprochen. Diese Themen.
Und da gibt's ganz viele Tools, die man benutzen kann. Ja. Ganz, wobei es sind gar nicht viele, es sind eigentlich nur ganz wenige, aber die wahnsinnig effizient sind. Ja. Also den legen wir euch ans Herz.
Die Geheimformeln der Liebe.
Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Ja. Wir wünschen euch nur das Beste für eure Beziehungen.